Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und wenn Sie die Videos mit Robert Rietzek und Markus Perk gesehen haben, wissen Sie, was das Thema heute ist: Remote Viewing. Aber heute habe ich sozusagen den Grand Seigneur des Remote Viewing in Deutschland, Manfred Jelinski, hier, der etliche Lehrbücher über Remote Viewing geschrieben hat. Und wir stürzen uns jetzt mal einfach rein in, was ist eigentlich Remote Viewing und was kann es uns für die Zukunft eröffnen, mit diesem Werkzeug zu arbeiten.
Ja, alles.
Du
Alles.
sagst gleich alles.
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 Mit Remote Viewing bekommt man Zugang zu einem parallelen Informationsuniversum, was mindestens so groß ist wie unseres hier, was wir erleben. Mindestens sage ich deshalb, weil in diesem Universum auch sämtliche Zeiten und sämtliche Wahrscheinlichkeiten, ich gehe gleich voll rein.
Ja, merke ich wohl.
Also sämtliche Zeiten, sämtliche Wahrscheinlichkeiten, sämtliche Vergangenheiten, sämtliche Zukünfte, also alles abgespeichert ist. Und deshalb sage ich alles. Und die Frage für den User ist einfach nur, was mache ich damit?
Ich habe ja im kurzen Vorgespräch den Bonhoeffer zitiert. Existenz, ja, das heißt, Erkenntnis ist nicht zu trennen von der Existenz, in der sie gewonnen ist.
Ja,
Du
war
bist
hart.
waschechter Westberliner,
Ja.
ja, aufgewachsen in Westberlin. Was hat dein, kann man sagen, dass deine Biografie so eine Art Grundvoraussetzung war, sich mit dem Thema Remote Viewing, das ja dann erst so in den 90er Jahren zu dir kam, zu beschäftigen, weil du hast schon ziemlich wilde Jugend gehabt, kann man sagen. Also wild meine ich jetzt, du hast experimentiert schon damals, oder?
So habe ich das noch nicht
Du hast das noch
gesehen.
nicht gesehen, okay.
Ich habe es bisher anders gesehen.
Okay.
Aber ja klar, also ich bin nirgendwo festgefahren. Ich bin immer aufgebrochen zu neuen Ufern und letztlich auch aus Berlin nach Nordfriesland. Das ist ein sehr neues Ufer, also jedenfalls für Städter. Gut, ich bin im Vorort von Berlin aufgewachsen, aber man hatte ja natürlich den beständigen Zugriff zur Innenstadt. Und zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war Berlin halt auch noch eine politische Insel, eine strategische, eine militärische Insel.
Klar.
Und deshalb kam man also gar nicht in ein ländliches Umland, sondern man orientierte sich aus einem Vorort, der halt nach kurzer Zeit auch Plattenbauten bekam, wo früher mal Kornfelder waren, orientierte man sich schon in die Stadt hin. Und meine Jugend war im Prinzip in den 60er Jahren. Darum geht auch ein Buch, was ich dann geschrieben habe, weil ich das mal aufarbeiten wollte. Nein, muss man jetzt nicht unbedingt in die Kamera
Drogen,
zeigen.
Sex und gute Laune heißt das
Ja, das waren die
Buch.
60er Jahre.
Ja.
Ja. Und die 60er Jahre waren das Jahrzehnt des Experimentierens.
Ja,
Also
eindeutig.
wenn du es so meinst, okay. Ja. Unsere Generation, also ich bin mitten in der Blockade geboren, das vielleicht ist das auch in irgendeiner Art und Weise bestimmend dafür, ja. In einer Zeit, wo Berlin quasi aus der Luft versorgt wurde. Und ich habe mir dann überlegt, was haben meine Eltern gedacht dabei? Ja? Also
Mit dem
gefertigt,
Rosinenbomber.
ja, also gefertigt wurde ich ja vorher. Da war ja auch nicht toll oder so. Also sicher, die hatten keinen Fernsehen, wussten nicht, was sie abends machen sollten oder sowas. Aber sie wussten sehr wohl, dass die Zukunft, sagen wir mal, nur besser werden kann. Aber das dauert mit Sicherheit, weil Berlin war halt in Schutt und Asche.
Ja.
So, ja. Und die unsichere Vier-Mächte-Konstellation, das musste jedem Bürger auch klar sein, dass das so ist. Und dann kam die Blockade und was meine Mutter da gedacht hat, also eigentlich will ich es gar nicht wissen. So, ja. Und wirklich kurz vor Weihnachten kommt dann halt dieser Balg zur Welt, ja, der dann also das Versorgungsproblem also nur marginal löst. Man kriegte dann natürlich ein paar Karten mehr, so,
Ja.
ja. Aber herrje, also Kinder haben ja dann auch andere Ansprüche, ja. Und ja, also gut, also Esoteriker werden vielleicht sagen, Das war irgendwie schon ein Vorfeld, ja, dieser unsichere Vorgang da.
Das ist ein Unterschied mit Unsicherheit.
Ja, Unsicherheit.
Unsicherheit, ja. Also dass du sozusagen in die Unsicherheit hineingeboren bist und hast im Prinzip mit der Muttermilch gelernt, mit der Unsicherheit umzugehen.
Ja, also die Muttermilch wechselte natürlich ab mit amerikanischem Milchpulver. Ja. Gut, kleiner Schlenker. Und die Situation in Berlin war halt eine sehr, sehr ungewöhnliche, ganz klar. Und die 60er Jahre ohnehin ein Jahrzehnt, wo die Jugend versuchte, neue Wege zu finden. Mhm. Also es war ja ganz klar für uns, die Elterngeneration hatte versagt. Mhm. Das sah man ja. Also man musste nur die Straßen gehen, überall Ruinen.
Ja.
Wenn jemand das geschafft hat, es kann es ja nicht sein, was die als Weltbild hatten. Mhm. Beziehungsweise also als Maxime durchs Leben zu kommen. Mhm. So. Also war ganz klar, wir mussten was Neues finden. Natürlich haben wir das jetzt nicht so dezidiert und so analytisch und so weiter, sondern alt war bäh, ja, und alles, was neu kommen konnte, wurde erstmal ausprobiert. Mhm. Deshalb halt auch natürlich die Entwicklung in den 60er Jahren, wo halt sämtliche alten Einstellungen gekippt wurden. Also Moraleinstellungen zum Beispiel. Also gerade Sex und Drogen in dem Sinne, weil Timothy Leary hat uns ja versprochen, dass wir da auch ein neues Universum aufmachen. Und übrigens, man hat tatsächlich in den USA, da gab es ja 50er Jahre auch eine Drogen-, also eine Psi-Forschung, wo sie auch versucht haben, mit Drogen Stadien zu erreichen, wo sie hellsichtig sind. Mhm. Und der Andrei, weiß nicht, wie man es ausspricht, man kennt das nur aus den Büchern, Pugh-Harridge, das war ein amerikanischer Forscher, der hat praktisch die ganzen 50er Jahre damit verbracht, gesponsert von reichen Leuten, also zumeist Frauen, die sich esoterisch interessierten und deren Männer Firmen hatten oder sowas. Und die und er ist dann auch nach Südamerika gereist, auf der Suche nach einem Pilz, der diese Bewusstseinserweiterung und in seinem Sinne also eine Erweiterung im Hinblick auf Psi erreichen konnte. Mhm. Und ohne dass wir das wussten, haben wir das im Prinzip dann in den 60ern ja auch nachvollzogen, indem für uns Drogen als Weg zu neuen Erkenntnissen waren. Also, dass wir uns vorstellten, also nicht, wenn wir es so nicht bekommen aus der Gesellschaft.
Sondern wirklich Erkenntniserweiterung.
Ja, ja, ja. Also heute, das ist der Unterschied zu heute. Ja, ja, heute nimmst du Drogen, um zu funktionieren. Mhm. Nicht? Mhm. Und wir funktionierten sehr gut, ja, das konnte man so sehen. Und jetzt wollten wir mehr und wir wollten mehr wissen. Mhm. Und dachten, mit den Drogen andere Zustände, Timothy Leary ist immer ein Professor gewesen und so, ja. Und dann war ja die Zeit auch politisch und er nannte sein Buch dann auch so klugerweise Politik der Ekstase. Mhm. Ja, es kam wirklich super an. Da war so ein bisschen noch von Kommune 1 mit drin und so weiter. Und ja, wir dachten also, das ist der Weg. Mhm. Was aber nicht bewirkt hat, dass wir im bürgerlichen Leben angekommen sind. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich deine Frage dann beantwortet.
Also im Prinzip war es also kein... Ne, kein Verwaltungswirt gelernt, sondern hast experimentiert.
Auch ja, ich hab also schon ganz früh angefangen, Filme zu machen und habe dann das versucht, halt in Filme umzusetzen. Die gibt es halt auch immer noch. Bin dabei, die auch mal in einer bestimmten Art und Weise ins Netz zu stellen. Dass man das waren also Filme über Jugendkultur und eben auch die Auseinandersetzung der Jugend mit der sie umgebenden Gesellschaft. Mhm, ja, und die neuen Regeln, die man versucht hat aufzustellen. Mhm. Aber alles in allem waren all diese Ansätze nicht in der Lage, mich in eine sichere Angestelltenstellung zu bugsieren. Ich bin mal vorsichtig, weil damals gab es ja die Idee von dem Gang durch die Institutionen, also der lange Marsch sozusagen nach Mao, wenn man das so will. Ja. Und also der westliche lange Marsch sozusagen. Und der endete nicht in Berlin an der Mauer, so wenn man so will, also als Vergleich, sondern der endete eigentlich im breiten Gesäß auf dem Stuhl, den man dann jahrzehntelang drückte. Mhm. Und dann natürlich auch, habe ich gemerkt, also um mich herum bekamen die Leute langsam Kinder und so. Mhm. Und das habe ich dann auch gar nicht verstanden, weil die Fragen waren noch nicht beantwortet.
Mhm. Die ihr euch gestellt habt.
Dann hat man immer weitergemacht. Und also durch nichts, was man etwas, nichts, was man getan hatte, wurde irgendeine von diesen Fragen wirklich befriedigend beantwortet. Es gibt irrsinnig viele Bücher, die sich darin versuchen. Am meisten gefallen hat mir Olaf Stapledon. Kennst du?
Nee.
Ganz wichtiger schwedischer Philosoph, der sich damit beschäftigt hat, wie wir als intelligente Sphäre dieses Universums das nächste Universum erreichen, wobei er aber noch sehr beeinflusst war von der Idee des Urknalls. Ja, sodass er dachte, was ich heute nicht mehr denke, das Universum endet wieder in einer Kontraktion sozusagen. Ja. Und durch diese Kontraktion muss die Intelligenz des hiesigen Universums ins nächste übertreten. Das kommt nur, indem man eine bestimmte Weiterentwicklung, aber ganz ehrlich, also auch mit jeder Art von Drogen, ja, das war ganz weit weg, also vom Leben. Also damit kannst du im Leben nichts anfangen. Ja. Und von daher muss ich sagen, und jetzt will ich die Kurve kriegen, ja.
Die Kurve, da, also ne? Es ging.
Von daher war dann Remote Viewing interessant, weil Remote Viewing ist zwar alles aus dem gesamten Gefüge der Universen, also ich nenne es in meinen Fantasy-Science-Fiction-Romanen, nenne ich es Existenzgefüge.
Existenzgefüge.
Ja, ja, weil Universum hat ja eigentlich kein Plural.
Im Prinzip. Ja, mittlerweile.
Ja, mittlerweile, ja.
Mittlerweile ist, in der Physik.
Ja, die ganz hässlichen Quantenphysiker. Die,
und mit Universen.
Ihren, mit ihren Multiversen-Theorien haben wir jetzt so eine Sachen. Aber eigentlich war ja Universum gedacht als alles.
Genau.
Ja, aber wenn man, das kann mit Remote Viewing übrigens auch schön nachvollziehen, wenn man dieser Theorie folgt, dass es parallele Welten gibt, dann muss man dafür einen Namen haben. Mhm. Und ich sage dafür gerne Existenzgefüge. Ja. Also alles das, was existiert in einem Gefüge, was zueinander irgendein Verhältnis hat. Und was nicht dazu gehört, ist das Nichts. Ja.
Okay.
Und das ist natürlich jetzt also schwer zu eruieren. Oder es gibt da, ja, wir wollen jetzt nicht in so Zen-Sachen abdriften, aber was wir erleben können, ist ja nur das Existierende. Und was wir in unser existierendes Leben hier reinnehmen können aus all diesen Philosophien, ist etwas, was uns in diesem Leben hilft. Und da kam mir dann Remote Viewing gerade recht, weil es, also je nach Geschicklichkeit des Anwenders, ganz klar, ja, Lösungen, Vorschläge bietet für ein weiteres optimales Leben, Verhalten, wenn man so will, im geschäftlichen Sinne, also tatsächlich Gewinn, monetäre Sachen oder sowas. Das Einzige, was hierbei zu bedenken ist, und das macht eigentlich Remote Viewing auch relativ glaubhaft wieder, also für mich jedenfalls, ja. Ich muss ja auch für mich immer wieder begründen, warum mache ich das? Ja. Was für mich die größte.
Einschließlich der Frage, ob das für dich nicht damals anrüchig war, etwas auszuprobieren, was vom Militär und dem Geheimdienst entwickelt worden ist, dem amerikanischen.
Ja. Also ich sage jetzt immer noch den einen Satz zu Ende.
Okay? Entschuldigung.
Dann, wir können ja gerne über Militär und Militär, Philosophie, Ethik und all diese ganzen Sachen, haben wir uns auch viel mit auseinandergesetzt. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, also was mir Remote Viewing plausibel gemacht hat, ist, dass man Arbeit aufwenden muss. Also es ist nicht so Sterntaler, ja, so Schürzchen auf, ja, was ja vielfach die Vorstellung in der Esoterik ist. Und wäre das so, was ja, also viele, ich will damit also nicht jetzt hier Medien abkanzeln, die also tatsächlich tatsächlich einen medialen Zugang haben.
Ja.
Das Problem bei Medien ist aber, dass deren Erkenntnisse mehr oder weniger nonverbal sind. Und deshalb in die ganz praktische Anwendung sehr, sehr schwer und mit sehr viel Interpretation umsetzbar sind. Und was mich bei Remote Viewing fasziniert hat, dass es knallharte Worte gibt. Und man kann, also auch wenn man zum Beispiel Zukunftssichten macht, man kann es, wenn die Zeit vorbei ist, nachschauen. Was stand da in der Session? Und da stand dann eben, so wie bei mir 2000, ja, spricht im Fernsehen. Und ich sprach nicht im Fernsehen, weil, soll ich die Geschichte erzählen?
Ja, ja, gerne, gerne.
Also es ist so eine, also es war so eine typische Geschichte, so typische Geschichte für Zukunftssichten, für Annahmen von Angeboten und der Überlegung, ob das alles so gut ist, wenn man es annimmt. Also 2000, also ich habe Anfang 97 Remote Viewing gelernt, gerade als es hier war.
Ja.
Ich kann die ganze Geschichte erzählen, aber es tut jetzt nichts zur Sache hier. Und habe dann 2000, als ich in einer prekären familiären Situation war, so eine Optimum auf mein Jahr gemacht. Und da kam drin vor, spricht im Fernsehen über Thema, so, ja, was ich hatte. Genau. Gut, habe ich gedacht, also Fernsehen hatte sich eigentlich mit 2000 im Prinzip von den ganzen UFO und spekulativen und Mystery-Sachen und so weiter entfernt. Ja. Glaube ich nicht. Habe dann einfach weitergemacht, so wie man so weiterlebt, so alles so macht. Und es war, glaube ich, im September, dann kriegte ich einen Anruf.
Von einem Sender?
Ja, ja, ich sage gleich von welchem, aber die Geschichte muss anders erzählt werden.
Okay.
Ja. Also kriegt einen Anruf vom Sender, könnten Sie sich vorstellen, in einer Talkshow über Remote Viewing, wir haben ja also Ihr Buch gesehen und so weiter, in einer Talkshow über Remote Viewing aufzutreten. Na gut, also mir fiel da in dem Moment ein, es war in der Session. Ja. Zweitens hatte ich ja gerade mein erstes Buch draußen, ja, und dachte mir, also okay, dann sehen es vielleicht 1 Million Leute. Wenn 1% davon dein Buch kauft, dann sind das 10.000 oder sowas, ja. Hey, geil. Können Sie mir sagen, wie die Talkshow ist? Sagt er, ja, Arabella am Nachmittag. Okay. Arabella am Nachmittag. Kann ich mir das noch mal überlegen? Habe ich mit meiner damaligen noch Freundin, jetzt Ehefrau, gesprochen, die sagte, bist du verrückt? Die ziehen dich aus, die ziehen dich über den Tisch, du bleibst, also und so weiter. Ja, da bleibt kein Stück heil. Ja, du stehst dann nackt als Idiot da. Ja, besonders bei so einem Thema. Das wollen die, das ist, ja, weiß ich doch, ich habe genug mit Fernsehsender zusammen, weiß ich doch. Aber schau doch mal. Es sehen, also die haben eine Quote von 2 Millionen sogar oder sowas, ja. Und dann kaufen die Bücher. Und es war doch eigentlich in der Session für Optimums. Na gut. Also, nee, dann nicht ausziehen. Angerufen hat. Ich kenne dann noch andere Leute, die könnten Sie vielleicht mal fragen. Die haben übrigens auch abgesagt. Und damit habe ich also sozusagen in meine Zukunft eingegriffen, in meine erfolgreiche Zukunft, wie sie, das ist das Problem, wie sie vielleicht gemeint war, vielleicht. Ja? Also was war gemeint mit optimaler Zukunft? War es eine optimale monetäre oder war es eine optimale Entwicklungserweiterung, also so in dem Sinne, was, wo wir für einfach mal angetreten waren früher? Was war es? Ja. Kannst du entscheiden.
Also, ja, also was war's? Das heißt, in diese Session, in der das auftrat, ja, spricht im Fernsehen, das sollte nochmal vielleicht auch auf den Punkt gebracht werden, es sind mögliche Zukünfte oder Wahrscheinlichkeiten, ja, oder so, ja, die dort geschaut werden können,
ja,
aber nichts in dem Sinne wie, also ich muss da immer an Sissi denken, ne, da die Handleserin, ja, und das dann Self-Fulfilling Prophecy, da ist, sie liest das Schicksal in der Hand und dann lebt der Mensch genau danach, wie halt auch Ärzte, ne, sagen, sie haben nur 3 Monate zu leben und Punkt, pünktlich nach 3 Monaten sterben die Leute dann.
Das Interessante ist, also viele sterben nicht nach 3 Monaten.
Eben, das meine ich. Ich meine, aber wenn sie das dem Glauben schenken, das ist so. Also dass es determiniert sei. Und das, so habe ich bisher Remote Viewing verstanden, das ist eine mögliche, also sozusagen eine wahrscheinliche, mit so und so vielen Prozent, wie auch immer, wahrscheinliche Zukunft oder optimale Zukunft, die Möglichkeiten, die Voraussetzungen sind gegeben und trotzdem kannst du Nein sagen.
Ja, ja, du hast jetzt sozusagen mein Lieblingsthema angepiekt.
Okay.
Was uns ja früher auch schon immer interessiert hat und hier natürlich mit diesen Exkursionen in dieses Niemandsland ja, vielfache Antwort gegeben hat. Mhm. Und daraus natürlich neue Theorien entstanden sind und die natürlich im Laufe der Zeit, also mit vielen Sessions, mit vielen Viewern, mit vielen Diskussionen, mit Leuten, die ihre auch Remote Viewing gemacht haben und sich auch Gedanken gemacht haben, sodass man inzwischen ein Weltbild vermitteln könnte. Mhm. Ja, was sehr affin ist zu dem Weltbild, das Multiversenphysiker heute vertreten. Man kann...
Und Burkertheim?
Ja, Burkhard Heim ist unser Gottvater.
Ah, okay. Also mit den verschiedenen
Informationsdimensionen
und Schöpfer-Ebene.
Wobei also jeder, der zu einer bestimmten Zeit ein Buch geschrieben hat, eine Theorie veröffentlicht hat und so weiter, muss wissen, dass die Theorie in diesem Moment morgen wirklich ein kleiner Irrtum sein kann.
Ja.
Und Burkhard Heim ist sozusagen ein Kind der Weltanschauung der 50er Jahre. Was man immer merkt in seinen Büchern, was aber der ganzen Sache null abträgt. Es ist in seiner visionären Kraft und von seiner physikalischen Basis her, sagen wir mal so, es ist nicht so, dass wir es hätten widerlegen wollen, aber es ist genau das, was wir erfahren haben. Mhm. Wir würden es nur minimal verändern, dass man vielleicht es besser versteht. Also Heim ist ein bisschen unzugänglich und er versucht auch Worte zu finden für Dinge, die vorher von Forschern nie angesprochen wurden, nie thematisiert wurden. Ja. Und dann verliert er sich da in Begriffen, wo ich dann sage, nee, da habe ich keine Lust, diese Begriffe zu lernen, weil wir haben es inzwischen eingefügt in eine ganz normale Begriffswelt oder aber in eine Begriffswelt, die halt eben die populären Physiker einem anbieten. So. Also eben Parallelwelten. Oder wir sehen auch den Begriff der Dimensionen so ein bisschen anders. Ja.
Kannst du dafür ein Beispiel geben? Wie den Begriff der Dimensionen?
Ja.
Wir reden klar. Immer so schnell.
Keine Sache.
Zeit ist eine Dimension.
Ne? Ja, ja, das ist...
Also in einem Halbwissen muss ich mich einschließen.
Ja, ja, bitte. Ich bin jetzt kein studierter Physiker. Ja. Ich kenne sehr wohl gute studierte Physiker. In meiner Klasse war auch mal einer, der jetzt Professor in den USA ist. Ja. Inzwischen auch seine Zeit selber bestimmen kann, wann er irgendwas macht. Und der sagte zu mir eine ganz schlaue Sache. Die Physik ist immer da, wo die Messgeräte sind. Und das hat sich bei mir auch so eingebrannt. Und jeder Forscher, der zu irgendeinem Zeitpunkt, also das gilt auch genauso für meine Bücher, und das habe ich auch gleich am ersten schon geschrieben. Ja, was ich zum bestimmten Zeitpunkt schreibe, ist nur der Status dieses Augenblicks. Und wenn wir jetzt sagen, also wir haben Burkhard Heims Ansicht ein bisschen modifiziert, dann um es auch also für uns selbst verständlich zu machen, verständlicher zu machen. Ja? Burkhard Heim hat, sagen wir mal, also ich rechne es ihm mal zugute, ja, dass er das alles visionär überblickt hat, was er in Gleichungen durchgerechnet hat. Ja. Aber wie gesagt, sind seine Begriffsfindungen problematisch. So. Also erstens natürlich für seine damalige Umwelt, ja, und auch für die spätere Generation, die mit seinen Forschungen, also die ganze amerikanische Atomphysiker, Clique da, die wollte mit diesen Sachen auch nichts zu tun haben. So, also steht das eckig raus und versuchen wir das anders zu machen. Und für mich habe ich halt diesen Dimensionsbegriff schon angelehnt an das, was wir kennen. Also dreidimensional Raum in Höhe, Tiefe
Breite.
Und Breite, wenn man so will. Ja. Und wir haben also auch angelehnt an Burkhard Heim, der sich letztlich dann auch dazu hingerissen hat und aber auch inzwischen die Teilchenphysik, wobei, also es ist, also da würde ich mich jetzt verlieren, mhm. über die Grundlagen Atomphysik zu debattieren. Aber nur so, die sind inzwischen auch, damit ihre Gleichungen einigermaßen aufgehen, zu 12 Dimensionen gekommen. Mhm. Das deckt sich mit dem, was ich schon 99 aus den Heimschen Studien mhm. geschrieben habe, dass wir auch zu einem bestimmten Verständnis dessen, womit wir mit Remote Viewing umgehen, mhm. ein Bild brauchen. So, ja. Also wir haben drei Dimensionen. Also
wo ihr euch eigentlich befindet.
Wenn ja, zur Orientierung.
Ja.
Super, das ganz genau so. Ja, manchmal kriege ich es auch nicht hin. Danke. Wo befinden wir uns? Mhm. Also hier, und ich sage immer gerne, mit meiner momentanen Aufmerksamkeit.
Ja.
Ja. Das bedeutet also, dass ich ja auch in parallelen Welten vorhanden bin, aber mit einer anderen Aufmerksamkeit, die von meiner Aufmerksamkeit hier nichts weiß. Ja? Okay. Wenn du parallele Welten voraussetzt, musst du voraussetzen, dass in vielen, nicht in allen, aber in vielen Welten mit ein bisschen Änderung zu hier ich ja auch vorhanden bin. Mhm. Ja? Warum weiß ich das nicht? Mhm. Ganz klar, also weil die Aufmerksamkeiten verschieden sind. So, dann kommen wir nämlich jetzt dazu. Es gibt altvordere Remote Viewer in den USA, die wir auch teilweise sehr schätzen, mhm. die sich Gedanken darüber gemacht haben, weil auch in ihren Sessions Dinge auftraten, die mit dem normalen vierdimensionalen Raumzeitgefüge nicht vereinbar waren.
Ja.
Wo eben also das deterministische Universum mhm. sich nicht realisieren ließ, beim besten Willen nicht. Mhm. Ja. Und dann hat McMonigal, glaube ich, angefangen zu sagen, sollten wir auch noch aufteilen, mhm. ja, in Qualitätsdimensionen. Mhm. Und hier wird es natürlich schwierig, weil unser Intellekt nur dafür geschaffen ist, in einem 4R-Universum, wie wir das nennen, mhm. ja, auch in Anlehnung an Heim, wenn man so will, wir sind nur dazu geschaffen, in einem 4R-Universum richtig zu denken, also folgerichtig für unser mhm. Leben zu denken. Mhm. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass Zeit auch in irgendeiner Art und Weise konfiguriert sein kann, dann überschreitet das. Aber das erklärt ja noch nicht Multiversen. Wenn wir, also bei Heim sind die R5 und R6 sind es Einflüsse aus dem unteren Raumgefüge, wenn man so will, ja, die dieses untere Raumgefüge verändern, also bestimmen. Und das würde also in dieses...
R steht für Raum.
Sozusagen. Ja, für Existenzraum, für Existenz, mhm. wenn man so will. Und man kann beliebige Buchstaben nehmen, aber hier ist R, mhm. passt ja eigentlich ganz gut. So, und wenn wir uns jetzt diese Multiversentheorie nehmen, die ja aufgrund eben auch physikalischer Experimente schon mal gut angelegt, vielleicht nicht belegt, aber gut angelegt ist, mhm. Würde es durchaus Sinn ergeben, eine weitere Dimension einzuführen, nämlich die der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, und wenn wir die auch vielleicht mit drei Ausprägungsrichtungen ausstatten, mhm. ja, dann hätten wir ein Gefüge, dass der R3 einen Punkt sozusagen im R4 bis 6, ja, Zeit darstellt, das Ganze wiederum ein Punkt in einem übergeordneten Wahrscheinlichkeitsgefüge, wo mehrere nebeneinander existieren können. Ja, das heißt also, eine Raumzeit kann neben einer anderen Raumzeit existieren. Und wenn wir das Ganze auch noch einmal zusammenfassen und sagen, gut, und dann können wir sagen, es gibt eine Dimension aller ultimativen Möglichkeiten, wie Wahrscheinlichkeiten angelegt sind. Sozusagen das Archiv der Existenz. Dann hätten wir sozusagen R10 bis 12. Mhm. Ja, was bei Burkhard Heim ganz genauso auftritt, mhm. als ein gewisser Überbau, wobei er, glaube ich, sogar auch den Archivbegriff benutzt. Okay. Ja, ist mir so, aber im Zusammenhang macht er es. So. Und er sagt dann halt, dass die Zwischendimensionen zwischen dem oberen Archivbereich und dem unteren R4-Bereich sind halt Variabilitätsfaktoren, die aus welcher Quelle auch immer, das Seien der Aufmerksamkeit bestimmen, das wir jetzt hier haben. Und damit ist eingeschlossen, dass also eine Veränderung eintritt, weil wir zum Beispiel am Morgen nach links aus der Tür gehen, obwohl wir immer sonst nach rechts gehen, was ja eine neue Wahrscheinlichkeit öffnen würde. Aber auch beinhaltet, dass wir Wünsche, Gedanken und so weiter in einem angenommenen Informationsfeld ablegen und diese dann sozusagen wieder in unser Universum zurückreflektieren.
Die dann sozusagen Realität erschaffen.
Genau, und dann sind wir nämlich also beim Problem des Wünschens oder weshalb Ereignisse, die man sich gedacht hat, plötzlich tatsächlich eintreffen und dann wundern sich die Leute. Oder bei solchen Sachen wie, kennst du Echo-Effekt?
Ein Echo-Effekt?
Echo-Effekt.
Also ich kenne die Spiegelgesetze,
gut, aber pass vielleicht... Auf. Ganz, ganz bekannter Echo-Effekt ist MH17 und MH317.
Also die beiden malaysischen...
Genau, die gleiche Fluggesellschaft und kurz hintereinander und unaufgeklärt. Ja. Anderes sehr hübsches Beispiel ist auch, ist einige Jahre her, ich weiß nicht mehr, wann es war, also ich glaube, es ist schon ungefähr 10 Jahre her, da fand man in einem Londoner Vorortzug geheime Papiere des MI5 oder was auch immer. Ja, sowas. Und dann, das war noch nie da. Es war also eine Ungeheuerlichkeit sozusagen. Ja? Und die Presse schrie auf. Die Eltern unter uns erinnern sich daran, dass das war. Ist inzwischen ja untergegangen. Ja? Und man hat sich vorgestellt, wie kann das sein? Ziemlich genau eine Woche später fand man wieder in einem anderen Vorortzug wieder geheime Papiere. Und sagte die Journalie, ja, also ganz merkwürdigerweise, wie wir schon letzte Woche berichtet hatten und so weiter, ist hier etwas Unglaubliches passiert. Und wenn du Nachrichten mal so analysierst nach solchen Ereignissen, natürlich wird nicht alles reportiert, das ist ja ganz klar, ja. Aber es gibt Zusammenhänge. Und es gibt ja auch so einen englischen Spruch, if worst comes to worst, so. Ja, also wenn du eine Unglückskette hast und wenn du einen Fehler machst, dann machst du auch noch einen zweiten. Ja? Und das sind Feldeffekte sozusagen, die Ereigniszusammenhänge bilden, die aber nicht unbedingt aus unserem 4R-Raum mit seinen Einflussmöglichkeiten, also mit einfachen Einflussmöglichkeiten kommen, sondern durch, sagen wir mal, Zusammenballungen in einem übergeordneten Zusammenhangraum. Wie gesagt, das Problem ist, dass wir mit unserer Ausstattung für diesen R4-Raum einfach zu doof sind, um das ganz genau ermitteln zu können oder verstehen zu können. Aber wenn wir jetzt, also ich könnte ganz viele von solchen Zukunfts- und eingetroffen, anders eingetroffen oder sowas Sessions erzählen, dann stellt man fest, dass man all diese ganzen Dinge, die hier also so wie ein Wunder oder sowas reportiert werden, dass man die aufsuchen kann. Und dann fragt man sich, existierte dieses Universum in der Zukunft? Und wann existiert es und für wen existiert es? Oder weshalb konnten wir es genauso viewen, wenn es nicht eintraf, wie etwas, was tatsächlich eintraf?
Das würde ich jetzt fragen, also wie kann...
Gute Frage, kannst dich auch ein bisschen nach Forschung betätigen.
Ja, ich meine, wenn ich da was schaue, und so wie ich Robert und Markus verstanden habe in ihren Ausführungen, ist das ja, weiß der Viewer ja gar nicht, welches Target, also welches Ziel er da ansteuert.
Gut, müssen wir jetzt einen kurzen Grundsatzkurs. Also, liebe Zuschauer, Remote Viewing ist eine Informationsfindungstechnik, wo derjenige, der diese Session macht, absolut nichts weiß, außer einer Kombination von Zahlen.
Genau.
Und es wird auch vom Monitor in der Session nicht irgendwie subversiv vermittelt, ja, wo er hin soll. Sondern, ja, der Monitor sitzt meistens da und sagt, oh, boah, woher weiß der das? Mhm.
Aber versucht, möglichst unbeteiligt zu sein. Manchmal gibt es ja auch, dass der Monitor gar nicht weiß, worum es geht. Ne?
Naja, bei den normalen operationalen Sachen, ja, also das ist also Sachen aus dem Leben, mhm, nennen wir operational, weißt du ja wirklich nicht das Ergebnis.
Ja.
Also du kennst die Fragestellung. Mhm.
Aber die Fragestellung kennt der Viewer nicht.
Der Viewer kennt auch nicht die Fragestellung, genau, und der Monitor weiß die Fragestellung und kann jetzt den Viewer dorthin schieben, wo er meint, dass diese Frage beantwortet wird. Mhm. Sicher, mhm, ist es nicht. Mhm. Man kann sich, habe ich mich auch ganz oft getäuscht, dass ich dachte, ah, da, mhm, jetzt, mhm, lass ihn das mal angucken und das mal angucken. Mhm. Und es war dann tatsächlich etwas, was uninteressant war, also was ein Blümlein am Wegesrand, ja, war, ja, sozusagen, ja, während, mhm, wir suchen den Unfall. Aber also ich meine, den Unfall kriegst du eigentlich immer. Schwieriger ist, wenn du einen Unfall am Unfall auf dem Weg hast und du willst aber das Blümlein am Wegesrand haben. Das ist schwierig, weil, mhm, die Aufmerksamkeit das Viewers.
Okay, dann machen wir jetzt einfach einen Schnitt und sagen, wir sehen uns in Teil 2 dieses Gespräches wieder.